Jesus spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das tut natürlich Jesus ganz besonders, aber damit ist auch gut der Auftrag beschrieben, den seine Gemeinde hat. Wir sollen nämlich auch offen sein für alle Mühseligen und Beladenen und sie sollen erquickt werden. Die Bibel und vor allem das Neue Testament hat dafür ein Bild, nämlich den Tisch Gottes. Wir sitzen alle an Gottes Tisch, wir sind eingeladen, dort ist Platz für alle. Auch für diejenigen, die sonst niemand einlädt, für Arme, die sich kein Geschenk leisten können, für Menschen mit Behinderung, für ungewaschene Obdachlose und diejenigen, die übersehen werden, für die, die sich mühen und so beladen sind, dass keine Festfreude aufkommt. Gottes Tisch ist offen, das ist das Reich Gottes. Wir können dort gemeinsam essen und trinken, uns erfreuen. Es ist nicht nur das Bild hier auf dieser Erde, das Gott sich wünscht für die Gemeinde als Tischgemeinschaft, sondern auch für die Welt Gottes am Ende aller Zeiten. Die Einladung Jesu ist ausgesprochen worden, nicht erst jetzt, sondern schon vor mehr als 2000 Jahren. Und es gibt ein Problem. Das Problem ist nämlich das Problem mit den Gästen. Und deswegen möchte ich jetzt einmal die passende Geschichte dazu vorlesen. Einer von den Gästen griff dieses Wort auf und sagte zu Jesus, ja, freuen dürfen sich alle, die mit zu Tisch sitzen werden in Gottes neuer Welt. Doch Jesus antwortete ihm mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann hatte viele Leute zu seinem großen Essen eingeladen. Als die Stunde für das Mahl da war, schickte er seinen Diener, um die Gäste zu bitten. Kommt, alles ist hergerichtet. Aber einer nach dem anderen begann, sich zu entschuldigen. Der erste erklärte, ich habe ein Stück Land gekauft, das muss ich mir jetzt unbedingt ansehen, bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und will gerade sehen, ob sie etwas taugen, bitte entschuldige mich. Ein dritter sagte, ich habe eben erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm, lauf schnell auf die Straße und Gassen der Stadt und hol die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten her. Der Diener kam zurück und meldete, Herr, ich habe deinen Befehl ausgeführt, aber es ist immer noch Platz da. Der Herr sagte zu ihm, dann geh auf die Landstraßen und an die Zäune draußen vor der Stadt, wo die Landstreicher sich treffen und dränge die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Jesus schloss, das sollt ihr wissen, von den zuerst geladenen Gästen kommt mir niemand an meinen Tisch. In der neuen Jesus-Serie The Chosen gibt es eine dritte Staffel und da kommt diese Geschichte vor. Jesus sendet seine Jünger zu zweit aus, sie sollen predigen und heilen. Sehenswert ist die Szene, wo Jesus seinen Jüngern erklärt, dass sie jetzt alleine losziehen müssen und sie zu Zweierteams zusammenstellt, aber das wäre ein anderes Thema. Die Frage ist, was haben die Jünger gepredigt? Sie fragen auch Jesus, was sollen wir denn sagen? Und er sagt, ihr habt von mir schon genug gehört, erzählt das weiter. Und sie bringen dann den Menschen Jesus-Geschichten nahe und bringen ihnen das Vaterunser bei. Philippus ist in der Dekapolis unterwegs. Die Dekapolis ist eine Stadtgruppe jenseits des Jordans, die sehr durchwachsen ist. Da gibt es Menschen aus ganz verschiedenen kulturellen und sprachlichen Hintergründen. Deswegen ist das dort eine besondere Situation. Und Philippus erzählt dort diese Geschichte und natürlich auch andere Geschichten. Und es begibt richtig Stress in der Stadt. Ein Stresspunkt ist, einer der Priester hat sich bekehrt. Der war vorher dafür zuständig, die Grundstücke zu segnen und dann kommt er erst darauf gebaut worden. Und weil er seinen Dienst eingestellt hatte, klemmte die Bauwirtschaft. Eine super Idee, da muss man erstmal drauf kommen. Aber plausibel. Und dann kam es aber aufgrund dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben, zu einem Clash zwischen den verschiedenen Volksgruppen und Kulturen. Die Juden fühlten sich durch diese Geschichte nicht ernst genommen. Die haben sehr wohl verstanden, dass sie zu denen gehören, die 1000 Ausreden haben. Sie wären doch dabei, sagen sie. Wir haben Abraham zum Vater. Wir sind doch automatisch eingeladen und jetzt will er uns nicht mehr. Was soll das? Die griechisch geprägten Leute beschwerten sich über die herablassende Art der Juden, weil sie oft die Menschen so behandelten wie die von den Hecken und Zäunen. Die Hecken und Zäunen-Formulierung kommt aus dem Luthertext, die tauchte hier jetzt so nicht auf. Jedenfalls fühlten die sich dadurch herabgesetzt und waren jetzt mal wieder extra sauer auf die Juden. Also es gab richtig Stress. Wenn man die Geschichte anschaut, ist dieser Stress impliziert, aber eben nicht so. Natürlich meint die Geschichte mit den Hecken und Zäunen die Heiden, die nicht zum Volk Gottes gehören, aber das ist auf keinen Fall herabsetzend gemeint. Zurück zum Gleichnis. Es geht um die Einladung zum Reich Gottes. Es wird mit einem Festmahl verglichen. Zuerst sind die Juden eingeladen und dann die anderen. Diese Zugehörigkeit war ihnen aber zu Kopf gestiegen. Sie dachten, weil wir Abrahams Kinder sind, gehören wir automatisch dazu. Andere Dinge sind wichtiger, Gott wird verstehen. Sie lehnen die Einladung ab. Jesus beschreibt damit die Reaktion vieler Leute auf seine Botschaft. Wenn man die Ausreden im Einzelnen hört, dann klingen die plausibel. Also es gab Situationen, die sind wichtig und die muss man jetzt durchziehen. Wenn man aber den Hintergrund weiß, und zwar die Einladepraxis der damaligen Zeit kennt, klingt das anders. Es gab nämlich zwei Einladungen. Die erste Einladung war das, was wir heute Save the Date nennen würden. Also tragt euch mal im Terminkalender ein, die war ein paar Wochen vorher. Und dann wurde nicht irgendwie ein Schriftstück rumgeschickt, dann kam man mit persönlichem Besuch von dem Boten des Menschen, der einen eingeladen hat. Das heißt, die Leute wussten, dann ist die Party. Und weil die Leute wussten, mit dem Terminkalender ist das nicht so eine Sache, gab es immer noch mal kurz vor dem Fest einen Boten, der die Leuten Bescheid sagte, jetzt geht's los, macht euch auf den Weg, zieht euch um, ihr werdet erwartet. Wenn man diese Einladungspraxis im Hintergrund sieht, dann merkt man, hier gibt es mehr. Hier ist wirklich etwas Übles passiert. Nämlich die Ablehnung dieser Einladung ist eine Missachtung des Gastgebers. Wenn man nämlich weiß, dass dann die Party ist, die dem einen so wichtig ist, dann kann man die Termine nämlich gut drum herum legen. Und der Typ, der verheiratet ist, kann auch noch ein bisschen warten, weil die sind schon noch länger verheiratet. Also ein Fest wird immer gehen. Der hält es auch nicht mal nötig, sich zu entschuldigen. Jesus hat immer schon die Menschen vor Augen, die krank sind, die arm sind, verkrüppelt, die man außen vor gelassen hat, die Leute am Rand. Und er hat die Menschen an den Hecken und Zäunen im Blick. Es sind nämlich die Menschen aus allen Völkern, die auch eingeladen sind, die auch dazukommen. Deswegen ist diese Geschichte eine Warnung vor Selbstüberschätzung. Das heißt, die Leute sollen sich bewusst machen, es ist der Herr der Welt, der uns einlädt. Es ist das Wichtigste, dass wir zu ihm gehören. Es ist für uns und unsere Zukunft besonders wichtig. In dem Vers vorher oder in einem Text vorher heißt es, denn alle, die sich selbst groß machen werden, werden von Gott gedemütigt. Und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Das damalige Judentum begegnete Jesus hochmütig, aber es waren nicht alle Juden so. An der Stelle müssen wir deutlich machen, dass es etwas gibt, diese Art von Hochmut, die allen Religionen innewohnt. Es gab und gibt Christen, die sind hochmütig. Wir gehören doch zu einer Kirche, also kommen wir auch in den Himmel. Und weil das sicher ist, können wir zwischendrin leben, wie wir wollen. Ich bezeichne das als mangelnde Lehre oder den Sündenfall des Christentums, weil natürlich gehört das Leben dazu. Aber nicht alle Christen waren und sind so. Heute sind es die Muslime, die so hochmütig auftreten, sie gehören zu Allah und alle anderen sind minderwertig. Gut, im Islam ist das Ganze schon eher systemimmanent, aber auch hier muss man sagen, nicht alle Muslime waren und sind so. Das heißt, Heilsegoismus und Hochmut können in jeder Religion auftreten und sie sind immer gefährlich, weil sie ein Gefälle herstellen. Man behandelt andere nämlich von oben herab und das ist nicht gut, nicht in Gottes Sinne. Das heißt, wenn wir diese Geschichte hören, ist das heute eine Erinnerung an uns, zu gucken, wo sind wir vielleicht in so einem Hochmütigkeitsdrall drin, wo müssen wir uns selber checken, wo sind wir herausgefordert. Wenn Jesus wirklich alle haben will, auch die Randgruppen, die an den Hecken und Zäunen, die Armen und die Kranken, ist das auch noch in unserem Begriff, alle sind eingeladen mit drin? Es kann nämlich sein, dass wir als Christen, als christliche Gemeinden, und das ist ein ganz normaler gruppendynamischer Prozess, irgendwann zu Gruppen werden, wo es ein Drinnen und ein Draußen gibt. Das heißt, aus der Rettungsstation, wo Schiffe rausfahren, um Schiffbrüchige zu retten, wird irgendwann ein Clubhaus der Erretteten. Man fährt nicht mehr raus, die Leute draußen sind egal. Und deswegen ist die Geschichte auch für uns wichtig. An Gottes Tisch ist viel Platz. Es sind viele eingeladen, nicht nur die feinen Herrschaften, die auch, aber auch eben die, die am Rand stehen und die an den Hecken und Zäunen. Jesus bevorzugt nicht Menschen aufgrund ihrer Herkunft, aber es sind die Leute, die Geld haben, die vornehm sind, die es schwerer haben oder sich selber schwerer machen, zu Gott umzukehren. Das Interessante ist hier, dass Jesus am Selbstwertgefühl der Menschen einsetzt. Die Menschen an den Hecken und Zäunen fühlen sich so, dass sie an den Hecken und Zäunen sind. Die, die ständig ausgeschlossen sind am Rand, die haben ein Problem damit. Das geht auf Selbstwertgefühl. Menschen, die in der Gesellschaft Bedeutung haben, die erfolgreich sind, ein hohes Selbstbewusstsein haben, die sind natürlich auch eingeladen, aber empfinden das nicht als etwas Besonderes. Und Jesus sagt, wenn du dich so fühlst, wenn du den Eindruck hast, keiner will mich einladen, ich stehe am Rand, du bist gemeint. Du gehörst zu denen an den Hecken und Zäunen und nimm das nicht als moralisches Label, sondern als Punkt, dass du wissen sollst, ich will dich einladen zu meinem Fest. Und das ist der Auftrag, Menschen an Gottes Tisch einzuladen für uns. Jesus schickt auch heute noch Boten, um Menschen einzuladen. Die Einladung gilt allen Menschen. Menschen, die durch Lebenskrisen gehen oder gegangen sind, die sich fragen, wo gibt es wirklich Halt? Menschen, die durch Krankheiten oder eigene Schuld, erlittenes Unrecht vom Weg abgekommen sind und hier im wahrsten Sinne des Wortes in der Hecke gelandet sind. Jesus ist für sie alle da und wir sollen sie einladen. Vor dieser Geschichte, es ist ein ganzes Kapitel, da geht es nur um Tischgemeinschaften, gibt es ein paar Verse, die man eigentlich für diese Geschichte auch noch wissen muss. Da wandte sich Jesus an den Gastgeber: Wenn du ein Essen gibst, am Mittag oder am Abend, dann lade nicht deine Freunde ein, deine Brüder und Verwandten oder die reichen Nachbarn. Sie laden dich dann nur wieder ein und du hast deinen Lohn gehabt. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Verkrüppelte, Gelähmte und Blinde ein. Dann darfst du dich freuen, weil sie es dir nicht vergelten können. Denn Gott selbst wird es dir vergelten, wenn er die vom Tod erweckt, die getan haben, was ihm gefällt. Wenn wir so leben, freut Gott das. Wir haben es vorhin in der Kids Corner gehört, diese ganz normale Situation, wo man Menschen einlädt, die sonst keiner vielleicht im Blick hat. Und man kann sich bewusst machen, Gott freut sich darüber. Man muss sich deswegen nicht gleich besser fühlen, aber man sollte es einfach machen. Das heißt, ob du im Reich Gottes, ob du daran glaubst, zeigt sich nicht an deinen Sonntagsbekenntnissen, sondern wie du mit den Menschen umgehst, wie du dein Herz öffnest für andere Menschen. Und das müssen nicht immer riesige Menschenmengen sein, dafür ist unser Herz dann doch zu klein. Aber wir haben doch Menschen im Alltag im Blick, wo wir sagen können, vielleicht bin ich derjenige, der diesen Menschen einlädt, der ihm Zeichen der Wertschätzung gibt und der ihm sagt, dass es ein viel wichtigeres Fest gibt als meine Geburtstagsfeier, nämlich das Fest im Reich Gottes. Und der zweite Punkt ist auch wichtig, wir sollen einladende Gemeinde am Tisch des Herrn sein. Aus dem christlichen Glauben ist für manche eine gute Tradition geworden. Sie gehört zum Leben dazu, das ist gut. Aber wenn man die Menschen an den Hecken und Zäunen vergisst, wenn man Gottes Auftrag vergisst, dann gibt es ein Problem mit Gott. Und deswegen wird diese Geschichte so eindringlich erzählt. Es kann eine praktisch gelebte Verachtung sein gegenüber Gott. Gott sagt, lade alle ein und du sagst, nee, habe ich nicht nötig. Das heißt, ob wir Gott ehren und nicht verachten, zeigt sich an der Art, wie wir mit Menschen umgehen. Das ist untrennbar miteinander verbunden. Das heißt, als Christen haben wir den Auftrag, liebevoll mit Menschen umzugehen, sie nicht zu verurteilen, sondern einzuladen. Und wie gesagt, die Gruppe damals kann man sich sehr heterogen vorstellen. Da sind Leute, wo man sagt, mit denen will ich nichts zu tun haben, und die sitzen plötzlich hier an Gottes Tisch. Wir müssen lernen, Gott hat ein weiteres Herz als wir. Wir haben Menschen eingeteilt und wollen mit manchen nichts zu tun haben und mit manchen auch zu Recht nichts zu tun haben, aber Gott möchte etwas mit ihnen zu tun haben. Er ist offen für sie. Und deswegen sind wir herausgefordert. Das heißt, ich gehe davon aus, dass du offen sein möchtest für Gott. Dass du entdecken möchtest, ob Gott da ist, ob er für dich da ist. Und vielleicht möchtest du auch das Leben, dass du anderen Menschen was weitergibst. Du merkst, du kannst vielleicht nicht so gut reden mit anderen Menschen, aber sie einladen könntest du allemal. Wenn du mit diesem Auftrag kämpfst und sagst, eigentlich ist das richtig, eigentlich sollte ich Menschen zu Gottes Reich einladen, bist du schon mal auf dem richtigen Weg. Die Frage ist, warum es bei dir noch nicht funktioniert oder nicht mehr. Man kann nämlich feststellen, wenn Menschen so leben und auf andere Menschen zugehen und sie einlassen, dann fängt man sich eben auch manche Enttäuschung ein und geht dann erstmal auf Distanz. Vielleicht wolltest du Menschen ja Jesus zu Jesus bringen, aber bist inzwischen desillusioniert. Menschen sind mitunter so kaputt, sie finden es schwer in christliche Gewohnheiten. Sie können deine Hilfsbereitschaft ausnutzen und sind mitunter dankbar. Daran muss man als Mensch reifen, das muss man lernen. Das heißt, du brauchst es auch nicht alleine zu schaffen. Dafür braucht es eine ganze Gemeinde, eine Gruppe, die sich für Menschen öffnet, die zu ihr kommen und ihnen hilft, in den Glauben hineinzuwachsen. Dann kann man Lasten verteilen. Dann kann man helfen beim Tischdecken, beim Tisch abräumen, beim Stühle stellen und beim Abwaschen. Als Christen sollen wir auf diesem Weg bleiben. Ich bin froh und dankbar, dass wir uns als Gemeinde immer wieder auf diesem Weg gemacht haben, dass wir versucht haben, für Menschen, die zu uns kommen, den Glauben oder die Gemeinde, nicht den Glauben, barrierefrei zu machen. Den Glauben insofern, dass wir versuchen, klar zu reden, dass Menschen es verstehen. Und Gott schickt uns auch immer wieder Menschen vorbei und manche sind geblieben, das ist schön, und andere sind weitergezogen. Manche haben sich taufen lassen, sie haben eine andere Gemeinde gesucht. Der nächste Schritt war wirklich wichtig, aber manche sind den nicht gegangen. Sie sind nicht den Weg von der Taufe in die Nachfolge gegangen, sondern es hat sich aufgelöst. Der Glaube ist quasi verdunstet. Dafür gibt es immer mehrere Gründe. Manche haben nicht darum gekämpft, dass aus dem Glauben eine gute Gewohnheit wird, dass man im Glauben wächst. Andere haben auch nur eher den sozialen Anschluss in der Gemeinde gesucht oder vielleicht Freunde. Und als man dann keine Freunde gefunden hat, war man enttäuscht. Freundschaft kann man nicht machen, das geschieht, das braucht Zeit. Aber wir sind eine Gemeinschaft, in der man nicht miteinander unbedingt befreundet sein muss, sondern eine Gruppe, die Jesus zusammengefügt hat. Das heißt, unsere Mitte ist nicht Sympathie füreinander, sondern Jesus Christus. Das verbindet uns. Das heißt, ich wünsche denen, die neu in die Gemeinde hineinkommen, dass sie sozialen Anschluss finden, dass sie Gemeinschaft finden. Das ist unbedingt wichtig, um auch zu bleiben. Aber für manche ist das eben ein echter Angang. Sie sind eben Menschen und begegnen anderen Menschen und dann gibt es manchmal Stress miteinander und dann muss man miteinander klarkommen. Wir müssen dann wieder lernen, aufeinander zuzugehen, Erwartungen zurückzuschrauben und neue Wege zu finden. Vor 8 Jahren, 2015, kamen viele Geflüchtete zu uns, vor allen Dingen Iraner und Afghaner. Viele sind inzwischen nicht mehr dabei. Entweder zogen sie um und schlossen sich einer anderen Gemeinde an, in Hamburg zum Beispiel. Viele gingen aber auch nirgendwo hin. Einige blieben und suchen ihren Platz, haben ihn zum Teil gefunden. Mitunter sind es immer noch herausfordernde Situationen, die sie in Wochenendarbeit führen, und deswegen können manche von denen, die eigentlich fest dazugehören, nicht hier sein. Die Gründe, warum Menschen nicht in der Gemeinde bleiben, sind sehr verschieden. Nicht immer hat es mit einem Bruch mit dem Glauben zu tun. Es scheint so, dass der Glaube nicht in die Tiefe ging und andere Dinge sich wieder in den Vordergrund gedrückt haben. Bei manchen ist das so auch gewesen, die können das so formulieren. War es den Aufwand wert, wenn nur so wenige geblieben sind? Wir haben das gemacht, was möglich war. Und oft habe ich gesehen, wir hätten eigentlich viel mehr tun müssen an Nachgehen, an persönlicher Betreuung. Aber dafür fehlten Menschen und Kraft. Das heißt, wir sind immer Menschen mit einer begrenzten Möglichkeit, mit begrenzten Kräften. Wir können das tun, was wir können, mehr nicht. Wir erfüllen Gottes Auftrag. Wir säen Gottes Wort aus. Wir sehen nicht immer erst die Frucht, manches auch erst im Nachhinein. Ich habe mir bewusst gemacht, dass ich zuerst für diese Gemeinde arbeite, das tue ich gerne, aber die Arbeit ist größer als diese Gemeinde. Das Reich Gottes ist das Große. Das heißt, wenn wir gute Mitarbeiter in eine andere Gemeinde verlieren, ist das für uns ein gefühlter Verlust, aber für das Reich Gottes bleibt es gleich, denn das geht jetzt an anderer Stelle weiter. Schwierig wird es, wenn Menschen den Weg nicht weiter in die Gemeinde finden. Wie gesagt, wenn man keine Gewohnheiten kennt, wenn man nicht von klein auf reingewachsen ist, was es bedeutet, auch jeden Sonntag dabei zu sein und dass das gut ist, um reinzuwachsen, für manche Menschen ist das echt schwierig und das ist international. Das hat nichts mit Iranern oder Afghanen zu tun, das kennen wir hier auch sehr gut. Das Leben ordnet sich, braucht viel Zeit und auf diesem Weg werden manche Menschen müde oder ziehen sich wieder zurück. Wir müssen das tun, was wir können, ihnen nachgehen, für sie beten. Und manchmal müssen wir uns auch daran gewöhnen, dass manche Leute ebenso quartalschristenmäßig einmal in 3 Monaten vorbeikommen. Das ist für die dann auch genug, nicht genug, um in eine Gemeinde reinzuwachsen, aber es ist ihr Weg. Und das müssen wir in dem Punkt vielleicht auch einfach stehen lassen. Mir hilft das, zu sehen, dass der Gastgeber eigentlich Jesus ist. Gott ist der Gastgeber, Jesus ist der, der einlädt. Das heißt, ich kann alles tun, was in meinen Möglichkeiten ist, aber er baut letztendlich sein Reich. Und sein Reich ist größer, als wir sehen können, als wir mit unseren Augen wahrnehmen, als wir überhaupt verstehen können. Und dieser Gedanke hilft mir, dass ich sage, wenn Menschen gehen, ich gebe sie ab in die Hand Jesu. Er hat seinen Weg mit ihnen und ich wünsche ihnen, dass Gott sie nicht loslässt und bitte Gott, dass er das auch nicht tut, dass er ihnen nachgeht, wo sie vielleicht keine Lust mehr haben. Das heißt, Gott hat Geduld mit dir, Gott hat Geduld mit mir. Und wir sollten diese Geduld auch anderen Menschen gegenüber aufbringen, wo wir dann denken, manchmal eigentlich müsste da doch viel mehr sein. Wenn Menschen auf dem Weg mit Gott sind, wird Gott ihnen durch seinen Geist zeigen, was dran ist. Gottes Tischgemeinschaft, ich finde das einen fantastischen Gedanken. Ich will dabei sein, ich will helfen beim Vorbereiten, Tische aufbauen, Tischdecken, wo es nötig ist, Menschen einladen. Und ich wünsche uns, dass wir das auch als Gemeinde hinkriegen, dass wir kein exklusiver Club sind, sondern dass wir es immer wieder hinkriegen, die Gemeinde barrierefrei zu halten, den Glauben barrierefrei, dass möglichst viele Menschen den Weg zu Jesus finden. Und wo wir uns mal vielleicht nicht als Vorbilder benehmen, dass wir den Menschen deutlich machen, wir sind auch auf dem Weg, wir sind nicht perfekt, wir brauchen Vergebung. Manchmal nicht nur die Vergebung von Gott, sondern auch von anderen Menschen. Amen.